Sie hören Kontrafunk aktuell. Als vor ein paar Jahren Neonazis in einer KZ-Gedenkstätte vor Besuchern den Holocaust leugneten, war in den Gesichtern der Besucher die pure Fassungslosigkeit abzulesen, dass es tatsächlich jemand wagte, das Jahrtausendverbrechen in Frage zu stellen. Die Empörung der Öffentlichkeit war immens. Heutzutage kommt die Öffentlichkeit kaum noch hinterher, offene oder verdeckte antisemitische Ausfälle im Blick zu behalten, die in Gedenkstätten vorfallen, die an die Opfer der Nazi-Terrorherrschaft erinnern sollen. Ist die deutsche Gesellschaft noch Herr der Lage und kann einen angemessenen Umgang mit den Verbrechen der Shoah garantieren? Wir wollen darüber diskutieren mit dem in Israel und Deutschland lebenden und arbeitenden Rechtsanwalt Nathan Gelbart. Herzlich willkommen, Herr Gelbart.
Einen wunderschönen guten Tag.
Herr Gelbart, der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus hat jüngst darauf verwiesen, dass 2024 mit 211 antisemitisch motivierten Vorfällen an NS-Gedenkstätten in Deutschland fast doppelt so viele registriert wurden als noch 2023. Hängt das direkt mit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 zusammen oder ist das für einen Beobachter wie Sie ein trauriger Trend, der schon eine Weile zu beobachten ist?
Ich denke, die Dynamik und die Intensität von antisemitischen Äußerungen ist nach dem Massaker vom 7. Oktober gestiegen. Das ist spürbar zu vernehmen. Aber dass wir hier in der Bundesrepublik, nicht nur in der Bundesrepublik, aber auch in der Bundesrepublik, ein massives Antisemitismusproblem in den öffentlichen Bereichen haben, ist ja nicht zu verleugnen. Und die KZ-Gedenkstätten sind ja öffentlich zugänglich. Das ist auch gut und richtig so. Aber sie sind eben auch nur ein Teil der Straße, sie sind ein Teil der sozialen Netzwerke, überall dort, wo sich Antisemiten tummeln und ihr Gift in die Öffentlichkeit verspritzen. Und davon sind eben auch KZ-Gedenkstätten leider nicht ausgenommen.
Es wird immer wieder berichtet, dass in Gästebucheinträgen zum Teil widerlichste antisemitische Einträge zu finden sind, nachdem Schulklassen NS-Gedenkstätten besucht haben. Ist die Hemmschwelle gesunken für so etwas oder versagt die Erinnerungskultur an deutschen Schulen?
Die Gedenkstätten sind ja nur ein Teil der gesamten Sphäre. Das, was Sie in den Gästebüchern an Einträgen lesen, lesen Sie vollkommen ungehemmt in den sozialen Netzwerken. Sie sehen es auf unseren Straßen, wenn vermeintlich gegen den Krieg in Gaza demonstriert wird, aber dort evident antisemitische, judenfeindliche, auch den Holocaust verherrlichenden Äußerungen fallen, ohne dass die zuständigen Behörden dieser Situation einfach aufgrund der Masse wirklich Herr werden können.
Es gibt ja immer wieder auch den Vorwurf, dass Deliktfeld, rechtsextreme, antisemitische Vorfälle, auch die Fälle mitgezählt werden, in denen auf islamistischen Demonstrationen der Hitlergruß gezeigt wird. Ist die Statistik, wie soll ich sagen, kritikanfällig? Ist die Statistik überhaupt aussagefähig?
Ja, bei Statistiken muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil Statistiken haben ja einen Sender und auch einen Empfänger. Und man hat schon den Eindruck, und das sehen wir auch bei der Kriminalstatistik, wenn es um antisemitisch motivierte Straftaten geht, deren Täter unbekannt sind, werden die automatisch als rechts verortet, obwohl sie eigentlich aus dem eher islamischen Background, aus dem Migrationshintergrund kommen oder auch aus der linksextremen Seite kommen. Und hier sind die Statistiken einfach evident falsch. Und man vermisst leider den Willen, hier die Statistiken so anzupassen, dass der Leser daraus auch wirklich eine Message und eine Entwicklung entnehmen kann.
Es wird oft berichtet, dass die Vorfälle vor allem aus dem rechtsextremen Spektrum kommen. Zugleich heißt es aber auch, es werde verstärkt ein, zitiere mal links, antiimperialistischer und anti-israelischer Hintergrund beobachtet. Ist diese Formulierung nur eine verlegene Umschreibung für die Tatsache, dass beispielsweise in immer mehr Schulklassen Kinder mit migrantischen Wurzeln vorwiegend aus Staaten des Nahen Ostens dominieren?
Genau das ist leider der Fall und es wird nicht ordnungsgemäß benannt, obwohl es benannt werden müsste. Und wenn wir mal auf die Gedenkstätten zurückkommen, dort haben sie vermehrt Besucher oder vermeintliche Besucher, die mit Palästinensertüchern dort erscheinen und anti-israelische, pro-palästinensische Parolen skandieren. Und dafür suchen sie sich genau die Gedenkstätten des Holocaustes aus. Und das hat natürlich einen Hintergrund, denn der linke Antisemitismus, den es natürlich auch gibt, zumindest aus der linksextremen Sparte, benutzt ja sehr häufig den Deckmantel des Antifaschismus, des Antiimperialismus. Nun muss man einfach dazu sagen, dass sich diese antiimperialistischen und antifaschistischen Kritikäußerungen vornehmlich auf das Land der Juden, also auf den Staat Israel projizieren und bei anderen Konflikten der Mund gehalten wird, weitestgehend jedenfalls. Und die Message, und die ist sehr dramatisch und sehr ernüchternd, die man immer wieder hört, ist: Warum habt ihr Juden denn nichts aus Auschwitz gelernt? Denn wer Auschwitz durchgemacht hat, darf doch in Anführungsstrichen das Gleiche oder dasselbe nicht anderen Völkern antun. Und das ist genau diese perfide Message, die hier durch Linksextreme verbreitet wird, auch von der pro-palästinensischen Seite, dass eben zum einen der Staat der Juden, also Israel, den Holocaust wiederholt zulasten der Palästinenser. Allein das ist bereits eine skandalöse Erkenntnis, weil die vorne und hinten einfach nicht stimmt. Und darüber hinaus ist es die Anmaßung zu sagen, Auschwitz wäre doch eigentlich eine Akademie für das Lernen von gutem Benehmen gewesen. Und diese Akademie haben die Juden nicht richtig verinnerlicht. Und haben einfach nicht daraus gelernt, dass man sich eben richtig zu benehmen hat. Und das ist natürlich perfide und sehr, sehr bedenklich.
Sie kennen sicherlich auch den anderen großen Streitpunkt, dass viele Menschen relativ wütend oder beleidigt sagen, ich kritisiere nicht die Juden, sondern ich kritisiere die Politik des israelischen Staates. Gibt es eine Faustformel, wo man sagen kann, mit einer bestimmten Kritik leitet man eben nicht in den Antisemitismus ab?
Natürlich gibt es die, und die ist ja auch vom Bundestag übernommen worden, von den meisten Landtagen in Deutschland übernommen worden, die sogenannte IHRA-Definition, die IHRA, IHRA, das ist die Internationale Holocaust-Gedenkstättenorganisation, die hat eine Definition von Antisemitismus herausgebracht, an die sich die meisten Organisationen hier auch halten, nicht alle. Und da geht es eben darum, dass selbstverständlich Kritik an der Politik eines Staates, auch des Staates Israel, selbstverständlich möglich ist, möglich sein muss, im Übrigen ja auch in Israel selbst passiert. Wenn aber singulär ein Staat aus der gesamten Weltgemeinschaft immer wieder herausgenommen wird, um ihn durch den Dreck zu ziehen, nämlich der Staat der Juden, den Staat Israel, wenn immer nur auf Israel rumgehackt, wenn das Existenzrecht Israels in Frage gestellt wird, wie zuletzt zum Beispiel subtil durch die Beschlussfassung der Partei der Linken in Nordrhein-Westfalen in ihrem Landesverband, dann ist es Antisemitismus und dann muss das auch als solcher benannt werden.
Die Leiterin der Berliner Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz, Deborah Hartmann, hat von der Bundesregierung mehr finanzielle Mittel gefordert, um zum Beispiel, und da war ich etwas schockiert, muss ich gestehen, als sie formulierte, um mit diesem Geld auch den Sprachgebrauch in Führungen zu evaluieren und zu verbessern. Ich war immer der Meinung, dass man das nicht mehr nötig habe, weil da ausgebildetes Personal die Führung vornimmt. Bin ich da getäuscht?
Naja, wissen Sie, Institutionen, die am Tropf der öffentlichen Hand hängen, lassen sich immer gute Dinge einfallen, um die Fördermittel erhöhen zu lassen. Ich kann das so nicht nachvollziehen und ich gehe mal davon aus, dass hier einfach versucht wird, die Bemittelung zu erhöhen und hier Argumente angeführt werden, die nicht wirklich tragfähig sind.
Ich will noch zu einem aktuellen Anlass kommen, Herr Gelbart. Die aktuellen Ereignisse zusammen mit dem Iran-Krieg lassen doch aufhorchen, denn Nachrichtenagenturen melden, dass Israel am Wochenende sein Staatsgebiet nicht wie sonst üblich vor iranischen Angriffen schützen konnte, sondern es Dutzende Verletzte gab. Ist der viel zitierte Iron Dome löchrig geworden?
Der ist nicht löchriger, als er vorher schon war. Der Iron Dome hat eine geschätzte Erfolgsquote von 96%. Aber das heißt eben auch im Umkehrschluss, dass es 4% an Raketen gibt, die eben nicht abgefangen werden können. Und hier muss man einfach dazu sagen, dass der Iran dazu übergegangen ist, völkerrechtswidrig Kriegsverbrechen zu begehen, indem Raketensprengköpfe benutzt werden, die sich bei der Explosion in verschiedene Untersprengköpfe aufteilen, sogenannte Streubomben. Und gegen Streubomben ist auch der Iron Dome nur begrenzt abwehrfähig. Und das ist genau das, was hier passiert ist in zwei Städten, die nebeneinander liegen. Dimona, einige Kilometer entfernt von dem angeblichen Atomreaktor Israels, und in der Stadt Arad, die unmittelbar daneben ist, eine Wüstenstadt. Dort gab es zwei direkte Einschläge und die sind eben nicht verhindert worden. Es gab ca. 100 Verletzte insgesamt in beiden Städten. Von Todesopfern ist bislang noch nichts bekannt, aber trotzdem eine sehr, sehr dramatische und bedauerliche Entwicklung, die leider nicht benannt wird.
Es hat den Anschein, als sei der Iran trotz der verheerenden Bombardements der israelischen und US-amerikanischen Streitkräfte in den zurückliegenden Tagen und der Enthauptung wesentlicher Teile der iranischen Elite, dass sie trotzdem noch militärisch handlungsfähig erscheinen. Haben Sie eine Erklärung dafür? Wird das in der israelischen Öffentlichkeit diskutiert?
Der Iran versucht natürlich zu eskalieren, so gut er kann. Dazu gehört zum einen die Sperrung der Straße von Hormuz. Dort wird quasi die Versorgung mit Mineralöl der gesamten westlichen Welt unterbrochen. Die Benzinpreise steigen in die Höhe, damit natürlich auch die Wut der Verbraucher. Das ist genau das, was der Iran damit bezweckt. Der Iran beschießt Ölfelder von umliegenden Golfstaaten, obwohl er sich mit ihnen überhaupt nicht im Kriegszustand befindet, einfach auch nur, um hier die Eskalation nach oben zu treiben. Das sind möglicherweise, so wird das auch in Israel zum Teil interpretiert, so die letzten Versuche, hier noch irgendetwas bewegen zu können, vielleicht doch noch zu einem Waffenstillstandsabkommen mit den USA und Israel zu kommen, die das Überleben des Regimes sichern können.
Das heißt, Sie haben nicht den Eindruck, dass in der israelischen Gesellschaft auch diskutiert wird, ob es ein Fehler war, in diesen Krieg einzutreten.
Mein Eindruck ist, dass übergreifend von allen politischen Parteien in Israel oder fast allen signifikanten politischen Parteien der Angriff auf den Iran gut geheißen wird. Nicht, weil man so kriegsfreudig ist, sondern weil man einfach keine Alternative gesehen hat. Und wenn wir uns ansehen, in welchem Umfang hier ballistische Raketen vorhanden waren und die Bereitschaft beim Iran, diese auch einzusetzen, dann kann man schon sagen, das war wirklich letzte Eisenbahn, hier Raketenabschussstationen und auch Raketenmaterial so gut wie möglich unschädlich zu machen und eben zuerst zu agieren und nicht zu warten, bis der Iran als erster Israel, ein Land so groß wie Hessen, mit einer Barrage, wie man so schön sagt, von mehreren hundert ballistischen Raketen auf einmal zu überfallen. Und dann wäre das Raketenabwehrsystem sicherlich noch viel weiter in seiner Abwehrfähigkeit eingeschränkt gewesen und es wäre zu noch mehr zivilen Opfern in Israel gekommen.
In Deutschland werden immer mehr antisemitische Vorfälle in KZ-Gedenkstätten registriert, die einen israelbezogenen Antisemitismus aufweisen. Wir haben über dies und über die aktuellen Entwicklungen im Irankrieg gesprochen mit dem Rechtsanwalt Nathan Gelbert, der in Deutschland und Israel lebt und arbeitet. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Gelbert.
Herzlichen Dank für Ihr Interesse.